Ja, ein ganzes Stück weit haben wir diesen Zustand gerade gesungen, den wir auch im ersten Buch Mose finden. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Und wenn wir in unsere heutige Zeit hineinschauen, dann können wir das auch in ähnlicher Weise bekennen. Wir schauen wieder in erstes Buch Mose und bewegen uns in den Kapiteln 6 bis 8. Ich mache heute keine Schriftlesung, sondern ich werde innerhalb der Predigt einige Textpassagen lesen. 1. Mose 6 bis 8. Das Thema der heutigen Predigt heißt Noah und die Arche. Man könnte das Thema aber auch Gottes Gnade inmitten des Gerichtes nennen. Gottes Gnade inmitten des Gerichtes. Und wenn wir an Noah und die Arche denken, da denken viele an eine schöne und nette Geschichte. Dieses Ereignis aus der Bibel wird heute von vielen Zeitgenossen als eine nette Geschichte für Kinder gehalten. Ja, Kindern kann man so eine Geschichte schon noch erzählen. Oder es wird gar als ein Märchen abgetan. Ist keine Seltenheit. Doch wer die Bibel und wer den lebendigen Gott kennt, der weiß, dass dies keinesfalls eine billige Geschichte oder ein Abtun von einem Märchen ist. Nein, im Gegenteil. Es ist ein Ereignis, dass die Menschheit nie wieder vergessen soll. Die Menschheit soll es nie, nie wieder vergessen, was da geschehen ist. Und es war und ist heute noch Wahrheit. Die Menschen sollten heute dem lebendigen Gott eigentlich auf den Knien danken, dass er so treu und gnädig ist. Und es den Menschen so fest zugesichert hat, dass er nie wieder solch eine Flut kommen lassen wird. Darüber dürfen wir als heutige Menschheit gewiss sein. Oder so alt die Menschheit werden wird. Ja, Gott, der Herr, hat mit Noah damals einen festen Bund gemacht, der ewigen Bestand hat. Jetzt müssen wir doch ein bisschen über Kapitel 8 hinaus zunächst, wenn wir in Kapitel 9 hineinschauen. Das ist nämlich bereits hier nach der Sündflut. Da lesen wir ab Vers 8. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und euren Nachkommen. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind. Was für Tiere es seien auf Erden. Und zwar will ich meinen Bund mit euch dafür aufrichten, dass fortin nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sündflut ausgerottet werden und dass auch keine Sündflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach in Vers 12: Dies ist das Zeichen des Bundes, welche ich stifte zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind, auf ewige Zeiten. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, welcher zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass forthin die Wasser nicht mehr zur Sündflut werden sollen, die alles Fleisch verderbe. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, welchen ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Ja, Gott hat es fest zugesichert. Er hat dem Menschen einen Bund gegeben, obwohl es Gott nicht hätte tun müssen. Aber Gott wollte uns Gewissheit geben bis zum heutigen Tag. Wir wissen zwar, dass in kommender Zeit noch mancherlei Gerichte über die Welt hereinbrechen werden, vordringlich in der siebenjährigen Trübsalzeit und in den 3,5 Jahren, also der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, über die große, wo auch die große Drangsal Jakobs ist. Da wird noch mancherlei Gericht über diese Erde und über die Menschheit kommen. Aber darüber darf sich die Menschheit gewiss sein, dass keine zweite Sündflut mehr kommen wird. Und wenn Gott Gericht ausübt, dann übt er nicht irgendwie willkürlich Gericht aus. Denn wir hatten es bereits in der letzten Predigt angesehen, dass es Gott, den Herrn, sehr, sehr bekümmerte und er die Menschheit angesehen hat und das Verderben, in dem sich die Menschheit bewegt hat. Und es hat ihn bekümmert und er hat ihn letztendlich gereut, dass er den Menschen erschaffen hatte. Und es kam ja auch so weit, weil sich die Mächte der Finsternis mit den Menschen eingelassen haben und die Werke der Menschen allezeit nur böse waren. Und es war auch damals nicht so, dass Gott der Herr den Menschen nicht gewarnt hätte. Nein, Gott hat auch damals den Menschen gewarnt. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung von Alexander gehört, im zweiten Brief des Petrus. Wie wird Noah im zweiten Brief Petrus genannt? Noah wird ein Prediger genannt. 2. Petrus 2, Vers 5. Der Prediger der Gerechtigkeit. Was hat Noah gepredigt? Ja, Noah hat sicherlich das Gericht Gottes gepredigt. Er hat es den Menschen gesagt. Er war ein Zeuge von dem lebendigen Gott. Noah hat die Menschen zu damaliger Zeit auf Gottes Gericht aufmerksam gemacht. Und Noah hat die Menschen auf ihre Sünden und auf ihr Verderben hingewiesen. War keine angenehme Botschaft. Noah hat die Menschen gewarnt. Gott wird Gericht ausüben, wenn er so weitermacht. Noah, ein Prediger der Gerechtigkeit. Doch die andere Frage ist, wer hat der Predigt von Noah damals geglaubt? Hat ihm jemand geglaubt? Da war kein einziger, außer seiner eigenen Familie. Mehr waren da nicht. Bei Noah trifft das in ähnlicher Weise zu, was Jesaja in Bezug auf unseren Herrn Jesus, den Knecht Gottes, prophezeit hat in Jesaja 53. Da sagt Jesaja, wer hat dem geglaubt, was uns verkündigt ward? Und der Arm des Herrn, wem ward er offenbart? Das war schon zu Noahs Zeiten ähnlich. Und wer glaubt uns heute, wer glaubt dir und mir, wenn du von deinem Herrn und Heiland weitersagst? Wenn du den Menschen sagst, sie gehen ins Verderben, wer glaubt es heute noch? Sind nicht mehr viele. Wen interessiert es heute, wenn man jemandem von Gottes Wort weitersagt? Wen interessiert es heute, was Gott gebietet? Wen interessiert es heute, wenn man die Menschen auf ihre Sünden und auf das kommende Gericht Gottes hinweist? Ja, es sind nicht viele, die für solche Botschaften offen sind. Und letztendlich macht es uns auch nicht die allergrößte Freude, solche Botschaften zu verkündigen. Die Menschen folgen heute lieber ihrer eigenen Meinung oder dem Weg der Gesellschaft oder dem Weg ihrer persönlichen Religion. Ja, das wisst ihr bereits alles, das ist nichts Neues. Zudem haben wir in der letzten Predigt gesehen, dass die Menschen damals sehr beschäftigt waren und sie sind auch heute sehr beschäftigt. Wir haben uns das im Detail angesehen. Sie kauften und verkauften. Wir haben uns das besonders auch in Bezug auf Deutschland und Europa angesehen, aber wir können das eigentlich global betrachten in der heutigen Zeit. Es geht weltweit um die globalen Finanzmärkte, wo sich fortwährend in den Nachrichten extrem darum dreht. Kaufen und verkaufen, pflanzen und bauen und dann das Freien und sich freien lassen. So dagewesen wie noch nie heute. Die Menschen, sie hatten damals keine Zeit vor Gott. Sie waren mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, mit den Dingen, die sie tun wollten. Sie hatten damals keine Zeit vor Gott und genauso sieht es auch in der heutigen Zeit aus. Mehr und mehr. Und dann wundert man sich, wenn man kaum noch jemanden erreicht mit dem Evangelium. Die Kennzeichen der Zeit Noahs zeichnen sich in unserer heutigen Zeit immer deutlicher ab. Das ist überhaupt nicht schwer zu erkennen. Sie merkten nichts, sagte der Herr Jesus im Neuen Testament, bis die Flut kam und ein paar dahinraffte. Nein, sie alle dahinraffte. Alle. Zwar wird unser Herr und Gott keine Flut mehr senden, doch es wird in baldiger Erwartung der Sohn Gottes kommen. Doch eben nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Und das Gericht fängt zuerst wo an? Bitte nicht verwechseln mit dem großen weißen Thron, aber das Gericht Gottes fängt zuerst im Hause Gottes an, sagt uns das Neue Testament. Auch unser Leben und unser Wandel wird beurteilt vom Herrn als Richter. Das haben wir vorhin auch in Jakobus gesehen. Bei Noah hingegen, da sehen wir, dass bei ihm etwas anders war. Bei ihm war etwas anders als bei seinen Zeitgenossen. Und da gehen wir auf den ersten Punkt ein. Noah findet Gnade bei Gott. Noah findet Gnade bei Gott. Über die Menschheit war das Gericht Gottes beschlossen. In 1. Mose 6, Vers 12 lesen wir: Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf Erden verderbt. Und in Vers 17 spricht Gott der Herr: Denn siehe, ich will eine Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das lebendigen Odem in sich hat, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Alles soll untergehen. Alles will Gott vertilgen. Das war beschlossen. Doch jetzt ist da noch ein Mensch, ein einziger, der mit seiner Familie von Gott begnadigt wird. Einer ist noch da, der verschont bleiben soll. In 1. Mose 6, Vers 8 lesen wir Noah. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Was war der Grund für Noahs Gnade? Hat sich Noah so gut verhalten? Hat er sich so angestrengt? War er so perfekt, dass Gott ihm Gnade geschenkt hat? War er fehlerlos? Ja, sicherlich hatte Noah anders gelebt als seine Zeitgenossen. Sicherlich hat er sich auch in einer gewissen Weise angestrengt. Ja, das hat er sicher getan. Und er ist nicht mit dem Strom geschwommen, sondern gegen den Strom gegangen. Doch wurde er deshalb von Gott begnadigt? In Vers 9 lesen wir sogar, dass Noah untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Aber wurde Noah deswegen von Gott begnadigt? Nein, sicherlich nicht. Sondern wir lesen von ihm, dass er mit Gott wandelte. Er hatte also einen Bezug, er hatte eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Er hat sich nicht so verhalten wie seine Zeitgenossen, seine Ohren und sein Herz von Gott abgewendet, sondern er hat seine Ohren und sein Herz zu Gott zugewendet. Er hat auf Gottes Stimme gehört. Er hatte sein Leben nach dem Willen Gottes ausgerichtet und nicht nach dem Lauf dieser Welt. In Vers 9 lesen wir, dass Noah ein gerechter Mann war. Und wir fragen uns, woher hat Noah seine Gerechtigkeit bekommen? Ja, ganz sicher, weil er Gott geglaubt hat. Er war nämlich aus dieser Linie von Seth und Henoch. Ursprünglich war auch Abel dabei, der von seinem Bruder Kain totgeschlagen wurde. Er wusste von Abel, er wusste von Seth und er wusste von Henoch, wie sie mit Gott gewandelt sind. Und dass man nur durch einen Stellvertreter zu Gott kommen kann, weil das haben diese Leute ihm vorgelebt. Auch Noah hatte Tiere geopfert. Das lesen wir hier im ersten Buch Mose. Und das Blut der Tiere auf den Altar gebracht. Das lesen wir unter anderem in 1. Mose 8, Vers 20. Das ist allerdings erst etwas später. Jedoch können wir uns sicher sein, dass Noah bereits vor der Sündflut schon dem Herrn geopfert hat. Denn er wurde nicht von sich aus von Gott gerechtfertigt, sondern weil er geglaubt hat, weil er Gott geglaubt hat und weil er wusste, dass er sich niemals mit seinen eigenen Werken wie etwa Kain vor Gott rechtfertigen kann. So viel wusste Noah. Und dass er sich niemals vor Gott rechtfertigen kann, aus sich heraus und aus seinen Werken, aus seiner eigenen Anstrengung. Und das ist auch der Weg, der uns bis heute im Neuen Testament aufgezeigt wird. Auch du und ich, wir brauchen den Weg des Opfers. Du kannst niemals vor Gott gerechtfertigt werden, wenn du nicht das Erlösungswerk Jesu Christi für dich in Anspruch nimmst. Wenn du selber versuchst, dann gehst du in die Irre. Jesus Christus, das wissen wir, er wurde das wahre Opferlamm für dich und für mich. In seinem Blut haben wir die Erlösung, nicht in uns selbst. Doch, liebe Geschwister, die Bibel, die zeigt uns auch ganz klar auf, dass aus dem Glauben an den Herrn Jesus auch entsprechende Werke hervorgehen oder hervorgehen sollen. Wenn wir da mal Jakobus 2 aufschlagen, das ist nämlich dann immer so interessant, wo viele denken, ja, ich bin errettet, ich bin erlöst und sonst gehört nichts dazu. Jakobus 2, Vers 26. Es kann die Erlösung zwar geben, aber Jakobus sagt in 2, Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, da ist der Leib total leblos, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Da ist kein Leben da, da ist kein Zeichen da, dass sich irgendwas bewegt, da ist nichts, da ist alles tot. Vielleicht sogar, wenn der Herr Jesus jemanden erlöst hat. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, ist also auch der Glaube ohne Werke tot. Uns rechtfertigen zwar niemals unsere Werke. Ja, andere, die strengen sich mächtig an, um überhaupt vielleicht in den Himmel zu kommen, das wissen wir. Aber wir wissen, dass unsere Werke uns niemals rechtfertigen. Doch was ist das für ein Glaube? Wenn keine entsprechenden Werke aus dem Glauben herausgehen, hervorgehen. Das ist ein merkwürdiger Glaube. Das ist auch ein merkwürdiger Glaube, wenn aus dem Glauben keine Lebensveränderung hervorgeht. Wenn alles beim Alten bleibt, ist alles tot. Und da müssen wir uns schon anstrengen und wir müssen uns an Gott wenden. Wir müssen uns Gott hingeben und wir müssen ihm gehorsam sein und sein Wort befolgen. Dann geschieht auch Lebensveränderung. Aus dem Glauben heraus an den Herrn Jesus und an sein Wort. Wenn sich in deinem und meinem Glaubensleben nichts bewegt, wenn man da nichts sieht oder nichts anderes sieht als bei anderen Leuten, dann sagen wir am Ende, ja, was glaubst du überhaupt? Das muss ein toter Gott sein, an den du glaubst. Das ist ja gar nichts da, sieht man ja gar nichts. Als keine Veränderung, nichts da. Alles gleich wie bei den anderen Leuten auch. Doch unser Herr lebt. Wir glauben an den lebendigen Gott. Und er möchte, dass unser Glaube auch ganz praktisch in unserem Leben sichtbar wird. Dass er Auswirkungen hat. Und jetzt die Frage, wenn wir wieder zu Noah zurückkommen, können wir das bei Noah erkennen? Wurde sein Glauben an seinen Werken sichtbar? Ja. Das können wir durchaus sagen. Bei ihm wurde es wahrscheinlich viel mehr sichtbar als bei irgendjemand sonst. Wir müssen bedenken, was dieser Mann in seinem damaligen Umfeld geleistet hat. Das ist unbegreiflich. Das ist gewaltig, was dieser Mensch getan hat und wie er gegen den Strom angegangen ist. Er hat den Frevel in seinem Umfeld wahrgenommen. Und doch hat er das getan, was ihm vom lebendigen Gott aufgetragen wurde. In Hebräer 11, Vers 7 lesen wir, durch Glauben baute Noah, als er betreffs dessen, was man noch nicht sah, eine Weissagung empfangen hatte, in ehrerbietiger Scheu eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Glaubensgerechtigkeit. Noah glaubte an Gott. Und aus dem Glauben kamen Werke hervor. Durch den Glauben tat Noah das, was Gott sagte. Durch den Glauben baute Noah, also betreffs dessen, was er noch nicht sah, eine Weissagung empfangen hatte. In ehrerbietiger Scheu eine Arche. Nur durch Glauben konnte Noah dieses große Werk tun. Und durch seinen Glauben wurden die Werke sichtbar. Genau das, was Jakobus auch von uns verlangt. Frage, Hättest du es auch so gemacht, wenn du Noah gewesen wärest zu damaliger Zeit? Hättest du auch den Mut gehabt, dich verlachen zu lassen, zu verspotten? Ha, schau mal diesen alten Noah an, so 600 Jahre alt und baut hier eine Arche, wahrscheinlich hat er schon graue Zellen im Kopf. Und das macht er nur, weil es scheinbar sein Gott so haben will, aber vielleicht hat er sich diesen Gott ja nur eingebildet. Was denkt ihr? Wie viele Anfechtungen Noah hatte? Was denkt ihr, was der Bau der Arche für ein Schauspiel war, vor sichtbarer und vor unsichtbarer Welt? Was das so ein Schauspiel war und wie die unsichtbare Welt auf diesen Bau geschaut hat und Noah unter allen Umständen davon abbringen wollte. Ja, würden manche denken, wenn sie solch einen Auftrag hätten, ja, da muss man das ja nicht so öffentlich machen, muss man es ja nicht so öffentlich zur Schau stellen, so wie das Noah getan hat. Wenn ich so einen Auftrag von Gott bekommen würde, dann würde ich da irgendwo hinter ein Gebüsch oder hinter einen Berg oder irgendwo gehen und dort die Arche so in so einem Loch drin bauen, wo es keiner sieht, wo es keiner mitbekommt. Das geht doch schließlich keinen an, was Gott mir von Auftrag gibt und was ich für Gott tue. Da brauche ich mich ja nicht gleich lächerlich machen vor der Welt. Ja, vielleicht hätten wir nicht den Mut. Vielleicht ist es ein schwaches Beispiel, wenn man manches Mal Meinungen hört, wenn sich manche Geschwister taufen lassen wollen. Ich weiß nicht, ob so jemand unter uns ist, ich lasse es im Raum stehen. Ich habe es auf jeden Fall schon öfters mal gehört. Da heißt es, das geht doch keinen nichts an, wenn ich mich taufen lassen will. Am besten ist mal irgendwo, ganz im Abseits. Das braucht doch niemand mitzubekommen. Keiner braucht es sehen. Könnten wir das nicht vielleicht am besten bei mir zu Hause im Bad machen? Ich habe eine große Badewanne. Kriegt es keiner mit? Ist doch die beste Lösung, oder? Muss man nur den Pastor dazu hinbekommen. Ja, natürlich kann man auch in der Badewanne taufen. Auch das akzeptiert Gott, wenn es aber sonst nichts anderes und keine anderen Möglichkeiten gibt. Doch ich frage uns, was ist das für ein Zeugnis für den lebendigen Gott? Was taugt da die Taufe? Das ist vor Gott fast völlig wertlos. Wenn man sich nicht vor den Menschen zu ihm bekennen will, dann sollte man auch die Taufe lieber sein lassen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir können auch andere Beispiele hernehmen. Gilt nicht nur für die Taufe. Ich möchte auch Noah als ein Beispiel für seinen Predigtdienst hernehmen. Wer ist heute bereit, auf die Straße rauszugehen, sich in die Fußgängerzone zu stellen und den Menschen das Evangelium zu predigen und sie vielleicht auch zur Buße aufzurufen und ihnen ihre Sünde aufzuzeigen? Und es gab nicht wenige, die sich schon deshalb mit Schneebällen oder mit faulen Tomaten bewerfen lassen mussten, auch in München. Aber ich bewundere solche Leute, die haben Mut. Und die tun genau das, was Noah auch zu damaliger Zeit getan hat. Es ist wichtig, auch den Menschen die Sünden aufzuzeigen und das Gericht Gottes. Einerseits die Liebe, das ist die schönere Botschaft. Aber andererseits brauchen die Menschen auch harte Botschaft. Überführung von Sünde und Gericht Gottes ist auch wichtig. Gut, dass es solche Leute gibt, die auch solches weiter geben in ihren Botschaften. Also, es gibt weitere Beispiele. Doch, liebe Geschwister, bei manchen Dingen, da ist es einfach auch Gottes Wille, dass sie öffentlich geschehen. So wie beim Bau der Arche oder wie bei der Taufe oder bei Verkündigung oder anderen Dingen. Dass sie öffentlich geschehen und öffentlich vor sichtbarer und unsichtbarer Welt propagiert werden. Das ist auch Gott nicht unwichtig. Wenn wir Angst haben, einen schlechten Ruf zu bekommen oder von Außenstehenden verlacht oder gar verspottet zu werden, was müssen wir dann tun? Dann schau auf deinen Herrn und Heiland, was er gemacht hat. Dann müssen wir zuerst auf den Herrn Jesus sehen. Denn er wurde auch nicht irgendwo ans Kreuz geschlagen im Verborgenen, wo er sich schon ans Kreuz hat schlagen lassen, dass es irgendwo gewesen wäre, wo andere nichts gesehen haben und keinen Zutritt bekommen haben. Nein, sondern wo geschah es? in aller Öffentlichkeit. Öffentlich wurde das Kreuz aufgerichtet und der Sohn Gottes hing da und die ganze Menschenmasse hing unter und spottete über ihn und ging vorüber und sie lästerten. In Kolosser 2, Vers 15 heißt es, als er so die Herrschaften und Gewalten auszog, stellte er sie öffentlich an den Pranger. Das wussten nur die Herrschaften und Gewalten zu damaliger Zeit und nicht erst als der Jesus das Haupt neigte und sagte, es ist vollbracht. Aber stellte sie öffentlich an den Pranger, in aller Öffentlichkeit, und triumphierte über sie an demselben. Ja, auch die Kreuzigung unseres Herrn Jesus geschah in aller Öffentlichkeit. Ein Schauspiel vor sichtbarer und unsichtbarer Welt. Jesus wurde zum öffentlichen Gespott, weil er gekommen war, um den Willen des Vaters zu tun. Ja, Kreuzigen ist schon schlimm genug. Aber muss das unbedingt in der Öffentlichkeit geschehen? Doch als der Jesus auf Golgatha am Kreuz hing und sein Blut vergoss, da hat er über alle Mächte und Gewalten triumphiert. Ähnlich wie es damals bei Noah war, als er die Arche baute, ein öffentliches Schauspiel. Auch er machte sich zum Spott. Doch mit der Arche stellte auch er die Herrschaften und Gewalten öffentlich an den Pranger. Das Gericht wird kommen, wo nur die Arche rettet. Denn die Arche wurde gleichsam zum Mahnmal gesetzt von Gott, wobei sie auf der anderen Seite auch zur Rettung für die Widersacher Gottes hätte dienen können. Und auch von Noah lesen wir, dass er den Willen Gottes zur Ausführung brachte. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 22, und Noah tat es. Er machte alles genau so, wie ihm Gott befahl. Noah hat es zur Ausführung gebracht. Und Noah machte alles, wie ihm der Herr gebot, in 1. Mose 7, Vers 5. Wie wichtig ist es auch für uns, die Dinge so zu tun, wie Gott es uns sagt. Darin möchte auch ich mich immer wieder prüfen. Und man sieht, dass man an manchen Stellen auch kläglich versagt. Warum tat Noah alles so, wie es Gott ihm gesagt hatte? Wir haben es vorhin gelesen. Aus ehrerbietiger Scheu steht in Hebräer 11. Aus ehrerbietiger Scheu. Noah tat es, weil er Gott glaubte und weil er Gott fürchtete. Er hatte eine Ehrfurcht vor Gott. Und von diesem Noah lesen wir, er fand Gnade bei Gott. Und bedenken wir, Gnade ist eine Macht Gottes. Gnade ist Macht Gottes. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe heute nur zwei Punkte. Der erste Punkt, Noah aber fand Gnade vor Gott. Der zweite Punkt, die Arche, der Weg zur Rettung. Die Arche, der Weg zur Rettung. Wenn wir hier nochmal auf 1. Mose 6 zurückkommen und hier ab Vers 12 nochmal lesen. 1. Mose 6 ab Vers 12. Da heißt es, und Gott sah die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf Erden verderbt. Und da sprach Gott zu Noah, alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech verpichen. Vers 15, und du sollst sie also machen. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Ein Fenster sollst du der Arche machen. Bis zu einer Elle unterhalb des Daches darf es reichen. Aber die Tür der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst dir ein unterstes, mittleres und oberstes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will eine Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das lebendigen Odem in sich hat, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und dein Weib und deiner Söhne Weiber mit dir. Also durch den Glauben fand Noah Gnade bei Gott und durch die Gnade wurde er von Gott schließlich auch gerettet. Und hierzu musste auch die Arche dienen. Die Arche wurde der Weg zur Rettung. Wir fragen uns zunächst noch, was bedeutet eigentlich Arche? Hierzu habe ich mal das Rienecker Lexikon aufgeschlagen. Und das Rienecker Lexikon gibt hierzu folgende Erklärung ab. Arche heißt übersetzt Kasten. Es war nichts anderes als ein Kasten, den Noah bauen sollte, aber ein riesengroßer Kasten. Im Lateinischen steht an dieser Stelle das Wort Arka. Im Hebräischen steht das Wort Theba. Und interessant ist es, dass das bereits auch später erwähnt wird, als Mose als Säugling in den Nil getan wurde von seiner Mutter und seiner Schwester. Auch dort steht in Bezug auf das Schilfkästlein oder auf das Rohrkästchen Theba. Genau gleich, wie es hier bei Noah und der Arche gebraucht wird. Also ein Kasten. Die Arche, welche Noah nach Gottes Anweisungen baute, war aus Gopherholz. Allerdings übersetzt Schlacht und Luther Tannenholz. Der Herr hatte befohlen, die Arche innen in Räume bzw. Kammern aufzuteilen. Sicherlich gab es hier sehr, sehr viele Abteilungen in diesen drei Stockwerken. Der fertige Bau innen und außen sollte dann mit Pech verkleidet werden, damit der Kasten auch wasserdicht wird. Eine Riesenarbeit. Wir haben es vorhin gelesen, die Maße der Arche in Vers 15. Die Maße der Arche, sie sollte 300 Ellen lang sein. Das entspricht einer Länge nach unseren Maßen umgerechnet mit 135 Metern. Sie war 135 Meter lang. Umgerechnet beträgt eine Elle ca. 45 Zentimeter. Die Arche sollte 50 Ellen breit werden. Das entspricht einer Breite von 22,5 Metern. Sie sollte 30 Ellen hoch werden. Das entspricht einer Höhe von 13,5 Metern. Ja, die Arche Noah war zu damaliger Zeit schon ein großes Bauwerk. Das war schon ein großes Teil. Und für Noah muss dieser Bau dieses Kastens eine enorme und gewaltige Anstrengung gewesen sein. In unserem heutigen Zeitalter der modernen Technik, da gibt es weitaus größere Schiffe. Es ist keine Seltenheit mehr, dass heute manche Materialschiffe oder auch Passagierschiffe bereits Längenmaße von über 500 Metern aufweisen. Diese Schiffe haben dann Breiten von 40 bis 70 Metern. Mit der Höhe verhält es sich ähnlich. Eine Höhe von 40 bis 70 Metern ist auch hier nicht mehr selten. Das ist schon gewaltig. Doch wir wollen deswegen die Arche Noah keineswegs klein und gering einschätzen. Es war ein großes Werk. Und schließlich waren das auch Gottes Abmessungen für diesen Kasten, für dieses Schiff, wenn man so sagen darf. Ohnehin war es Gottes Plan. Und es war schließlich auch alles Handarbeit, alles aus Holz. Und hierbei können wir uns auch vorstellen, dass Noah sehr viele Arbeiter für dieses große Werk angestellt haben musste. Sicherlich hat er Leute mit herangezogen in seiner Zeit, die ihm geholfen haben, Bäume zu fällen, das Holz zu transportieren. Leute, die auch das Holz zugeschnitten und bearbeitet haben. Leute, welche die Inneneinrichtungen mit erstellt haben. Das war ja enorm viel Arbeit, so viele verschiedene Kammern herzustellen, die Stockwerke und alles. Und dann für all die verschiedenen Tiere entsprechende Größen zu haben. Und Leute, welche das Schiff über einen langen Zeitraum innen und außen mit Pech verkleidet haben. Da braucht es viele Arbeitskräfte. Und sicherlich hatte Noah diese Leute auch ordentlich dafür bezahlt. Denn Noah wusste, jeder Arbeit ist seines Lohnes wert. Doch letztendlich Haben es vielleicht manche hergenommen, um Geldverdienste zu haben, aber geglaubt hat Noah keiner von ihnen. Es hat keiner geglaubt, dass tatsächlich eine weltweite Flut kommen wird und dass diese Sache sehr, sehr ernst ist, an der sie arbeiten. Dass eine weltweite Flut kommen wird, so wie es Noah gesagt hatte, welche nicht nur ein wenig Fleisch, sondern alles Fleisch dahinraffen sollte. Die Arche war letztendlich die einzige Möglichkeit, um diesem Gericht Gottes zu entrinnen. Doch ohne Glauben gibt es bei Gott keine Rettung. Ohne Glauben ist es unmöglich, auch an die Arche zu glauben und das Rettungswerk. Genauso ist es auch heute noch. Das wissen wir. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Es ist auch gewaltig zu sehen, dass diese Arche nur eine Tür hatte an der Seite. Nur eine Tür, durch die man eingehen konnte. Und zu dieser Tür musste jeder, der in die Arche hineingehen wollte, hineingehen. Und er musste im Glauben hineingehen. Und genau so ist es auch heute noch. Ihr wisst, wer für uns heute die Tür ist. Ja, es ist Jesus. Jesus ist heute die Tür. Ich bin die Tür, sagt der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 9. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und wer ging vor der Sündflut durch die Tür in die Arche? Wir lesen in Kapitel 7, Vers 10. Und es begab sich nach den 7 Tagen, dass die Wasser der Sündflut auf die Erde kamen. Vers 11, im 600. Jahre, Lebensjahre Noahs, am 17. Tage des 2. Monats. An dem Tage brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Wasser des Himmels öffneten sich. Und es regnete auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben demselben Tage war Noah in die Arche gegangen, mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen und seinem Weibe und den 3 Weibern seiner Söhne. Sie und alle Arten der Tiere und des Viehs und allerlei Kriechendes, was auf Erden kriecht, von jeglicher Art, auch aller Art Geflügel, Vögel und Federvieh. Die kamen zu Noah in die Arche, je 2 und 2, von allem Fleisch, das lebendigen Odem in sich hatte. Und die hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Noah, seine Frau, seine 3 Söhne mit Frauen, das war die ganze Menschheit, welche durch diese Tür in die Arche eingegangen war. 8 Menschen. Und all die vielen Tiere, von jeder Art ein Paar, Männchen und Weibchen, die gingen hinein durch diese Türe, als die Arche fertig war und es dann zu regnen begann. Sicherlich dachten die meisten Menschen, ja, jetzt regnet es mal wieder heftig und dann regnet es 1, 2, 3 Tage, ja, das wird schon wieder aufhören. So ein Landregen, das kennt man ja weitläufig. Das gab es schon öfters mal, das wird schon wieder weggehen. Doch es hatte nicht mehr aufgehört. Es hatte eine Woche lang geregnet. Es hatte 14 Tage geregnet. Die Massen nahmen zu. Überschwemmungen kamen. Und die Arche, die stand immer noch da. So schnell hat sie nicht abgehoben. Vielleicht hatten jetzt einige an die Arche gedacht und schon auf die Arche geschaut. Vielleicht sogar angeklopft. Noah, wir glauben doch, dass es stimmt, was du gesagt hast. Wir stehen hier im Wasser. Jetzt glauben wir dir, dass es vielleicht doch sein kann, dass Gott eine große Flut kommen lässt. Dass es stimmt, was du uns gepredigt hast. Doch, jetzt war es zu spät. Warum? Weil die Tür der Arche zu war. Ja, es ist klug, an Gott zu glauben, solange er Rettung anbietet. Aber es gibt auch ein zu spät. Denn ab diesem Zeitpunkt, wo die Türe zuging, war keine Rettung mehr möglich. Denn es war ja auch nicht Noah, der die Türe zugemacht hat. Nein, er konnte sie nicht einmal mehr noch öffnen. Denn wer hat die Türe zugemacht? Es war Gott selbst. Und zwar von außen. Gott hat die Türe zugemacht. Und jetzt war Gottes Zeit erfüllt. Und jetzt gab es kein Zurück mehr. Und jetzt ging draußen vor der Arche ein Geschrei los. Jetzt ging das Heulen und Zähneklappern los. Und jetzt ging das Röcheln um den Tod los. Ähnliches zeigt uns der Herr Jesus auch am Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen in Matthäus 25. Da waren die törichten Jungfrauen nochmal losgezogen, weil sie gemerkt haben, sie haben kein Öl. Und inzwischen kam der Bräutigam. Während sie aber hingingen, Matthäus 25, Vers 10, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Hernach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, tue uns auf, wir wollen auch hinein. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Ja, es gibt eines Tages ein zu spät. Wohl dem, der heute schon durch die Tür eingegangen ist. Weiter lesen wir in 1. Mose 7, Vers 17. Da sich aber die Sündflut 40 Tage auf die Erde ergoss, wuchsen die Wasser und hoben die Arche. Sie kam ins Schwimmen, so dass sie über der Erde schwebte. Vers 18, und die Wasser wurden so groß und nahmen so sehr zu, dass die Arche auf dem Wasserspiegel dahinfuhr. Sie kam in Bewegung. Ja, das Gewässer nahm so sehr überhand, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Berge, die tausende von Meter hoch sind, alle wurden sie bedeckt. Und da ging alles Fleisch zugrunde, Vers 21, das auf Erden sich bewegte, Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was sich auf Erden regte, samt allen Menschen. Und es starb alles, was auf dem trockenen Lande einen lebendigen Odem in der Nase hatte. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen an bis auf das Vieh, bis auf das Kriechende und bis auf die Vögel des Himmels. Es ward alles von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und das Wasser blieb hoch über der Erde 150 Tage lang. 150 Tage blieb es an dieser Höhe und wahrscheinlich hat es auch immer wieder geregnet. Doch dann gedachte Gott an Noah und an die Arche. 1. Mose Kapitel 8 lesen wir hier noch ab Vers 1. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm und in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, dass die Wasser fielen und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel ward gewehrt. Und das Wasser über der Erde nahm mehr und mehr ab, so dass sie nach 150 Tagen sich vermindert hatten. Und die Arche ließ sich am 17. Tage des siebten Monats auf dem Gebirge Ararat nieder. Und das Gewässer nahm immerfort ab, bis zum 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Und es geschah nach Verfluss von 40 Tagen, dass Noah das Fenster öffnete an der Arche, das er gemacht hatte. Jetzt war es soweit. Die Wasser gingen zurück und die Arche strandete. Und zwar auf einem hohen Berg, auf dem Berg Ararat, in ca. 4000 Metern Höhe. Da ist die Arche gestrandet. Die Dachluke wird langsam geöffnet von Noah. Zunächst sendet Noah einen Raben aus, der flog hin und her, bis das Wasser mehr und mehr zurückging. Als zweites sandte Noah eine Taube aus. Doch die Taube, die fand kein Stück Land, worauf sie ihren Fuß stellen konnte und kam wieder zu Noah in die Arche zurück. Und der nahm sie wieder mit hinein. Nach weiteren 7 Tagen sandte Noah die Taube zum zweiten Mal aus. Zur Abendzeit kam sie dann wieder und brachte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Das heißt, es hat schon Vegetation stattgefunden. Es hat schon ein Baum ausgeschlagen. Ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Taube ohnehin ein Symbol für den Heiligen Geist, für das Wirken Gottes. Die Taube mit dem Ölblatt in ihrem Schnabel. Somit wusste Noah, dass das Wasser auf Erden weniger wurde. Nach weiteren 7 Tagen sandte er die Taube nochmals aus und da kam sie nicht mehr zurück. Sie hat Land gefunden. Bis Noah dann das Dach der Arche entfernte und selbst schaute und sah, dass der Erdboden trocken war. Und, liebe Geschwister, das ist hochinteressant. In den letzten 100 Jahren, da waren verschiedene Expeditionen in dieses Gebirge gezogen, auf den Berg Ararat, der ja im östlichen Teil der Türkei liegt. Und sie suchten nach dieser Arche, nach der Arche Noah, die dort gestrandet war. Und inzwischen gibt es auch eine Satellitenaufnahme, die an einer bestimmten Stelle an diesem Berg einen großen dunklen Fleck aufweist. Und da vermuten viele, dass dort die Arche gestrandet war und dass man heute noch Restteile erkennen kann. Es ist sehr, sehr gut vorzustellen, dass diese Teile von der Arche erhalten geblieben sind. Weil die Arche war innen und außen verpicht mit Pech. Das Holz, das war eigentlich fest und luftdicht eingeschlossen. Es war ja wasserdicht gemacht. Und wenn es jetzt oben gestrandet ist und dort ist heute ein Gletscher, da ist Eis. Im Eis, da geht nichts verloren, da wird alles erhalten. Die Welt veröffentlichte am 27. April 2010 einen Artikel über eine Expedition am Berge Ararat und dessen archäologischen Fund der Arche Noah. Und in diesem Artikel heißt es: Forscher aus der Türkei und aus China haben nach eigenen Angaben auf dem biblischen Berg Ararat im Osten der Türkei die Überreste der Arche Noah gefunden. Als Beweis präsentierten die Forscher Holzstücke und Überreste von Seilen. Wie die Zeitung Vatan meldete, die Forscher einer christlichen Organisation wollen in einer Höhe von 4000 Metern am Ararat eine schiffsähnliche hölzerne Struktur gefunden haben. Das Alter des Zypressenholzes, heißt es da, sei auf etwa 4800 Jahre datiert worden. Das haut ziemlich genau hin auf die Zeiten Noahs. Er sei sich zu 99,9% sicher, dass es sich bei den gefundenen Holzresten um die Arche handelte, sagte der Dokumentarfilmer und Expeditionsteilnehmer Chong Wing Choing aus Hongkong. Das Schiff sei im Inneren in kleine Ställe eingeteilt, wie sie zum Transport von Tieren gebraucht würden. Die Expedition im vergangenen Oktober wurde von der christlichen Gruppe Noah's Ark Ministries International aus Hongkong organisiert. Laut Zeitschrift Vatan soll der genaue Fundort der angeblichen Arche geheim gehalten werden, bis die türkischen Behörden das Gebiet für Ausgrabungen abgesichert haben. Dann heißt es weiter: Seit Jahrzehnten tauchen immer wieder angebliche Hinweise für die Existenz der Arche auf. Auf dem 5100 Meter hohen Ararat auf. Doch wissenschaftlich unumstrittene Beweise fehlen bisher. Also man will es nicht so ganz gelten lassen in der Öffentlichkeit. Man will die biblische Wahrheit nicht unbedingt so bestätigt wissen. Wenn es auch nicht 100% bestätigt ist, dass dies die Teile der Arche Noah sind, welche dort gefunden wurden, so fragt man sich trotzdem, wie kommen diese Holzteile in dieses Felsmassiv hoch? Und warum ist da gerade so ein besonderes Holzteil, liegt da so ein besonderes Holzteil oben? In solch schwindelerregender Höhe. Aber es wurden damals auch Bilder gemacht bei der Expedition und es ist hochinteressant, dass man das fast es nicht zu verkennen ist, dass das die Arche Noah sein muss. Jedoch brauchen wir, die wir an die Bibel und an unseren Herrn glauben, keine wissenschaftlichen Beweise. Das ist nur für uns eine zusätzliche Bestätigung. Wir sind uns infolge von Gottes Wort und von seinen Zusagen zu 100% sicher, dass die Sündflut stattgefunden hat und dass die Arche Noah gebaut worden ist. Und zudem hat der Herr uns ja sein Zeichen seines ewigen Bundes des Regenbogens gegeben, dass er solches nie wieder tun wird. Und jetzt möchte ich auch zum Ende kommen. Unser heutiges Thema war Noah und die Arche. Was lernen wir aus diesem Ereignis? Wir sehen, dass sich Gott den Menschen zu allen Zeiten mitteilt. Das tut er auch noch heute. Wir sehen aber auch, dass Gott sein Wort erfüllt, ob die Menschen darauf eingehen oder nicht. Zugleich haben wir erkannt, dass Jesus und sein Erlösungswerk unsere Rettung, ja unsere Arche geworden ist. Und der Glaube an ihn beweist sich im Tun seines Willens und im Erfüllen seiner Gebote, wie es auch Noah in Bezug auf die Arche getan hat. Und wer an ihn, an unseren Herrn glaubt, der weiß sich geborgen, auch in aller Wirrnis unserer heutigen Zeit. Und wer in ihn glaubt, der darf sich sicher sein, der kommt nicht in das Gericht, sondern er wird Gottes Gnade erleben. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Und wir danken dir, Herr, für die Arche, die du, Herr, uns zum Beispiel gesetzt hast. Wir danken dir für Noah, für den Prediger der Gerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, für deine Wunder, die du auch durch die Arche getan hast. Und wie du diese 8 Menschen mitten durchs Gericht hindurchgetragen hast und mit diesen 8 Menschen einen Neuanfang mit der Menschheit gemacht hast. Ja, wir danken dir, o Herr, dass du die Menschheit nicht komplett ausradiert hast, sondern dass du dich denjenigen erbarmt hast, die an dich geglaubt haben und, Herr, die sich zu dir gehalten haben und durch den Weg des Opfers zu dir gekommen sind. Wir wollen dir danken, Herr, und möchten dich bitten, Herr, dass du auch uns hilfst, standzuhalten, dem allem, was auch uns in unserer heutigen Zeit begegnet, dass wir uns ganz zu dir halten und wo es nötig ist, auch den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Hilf uns, Herr, nahe bei dir zu bleiben, dir entsprechend nachzufolgen und, Herr, in der Freude deiner Wiederkunft zu leben. Wir danken dir in deinem Namen. Amen.